Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Wieder mal eine Woche rum. Roman, und du bist schon wieder im Urlaub. Wo bist du?
Hi Almut, was heißt hier schon wieder? Also, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir aufgenommen haben. Ich kann mich wirklich nicht erinnern.
Doch, war irgendwann, glaube ich, im März oder im Februar.
Okay, ja gut, aber dann gucken wir auf den Tacho. Ja, ich grüße aus Korfu, schöne griechische Insel. Bester Ausblick hier von...
Wie viel Uso gab es schon zum Mittag oder zum Abendessen oder wann auch immer?
Gar nichts. Also ich habe mich ziemlich zurückgehalten, weil ich bin ein bisschen angeschlagen angereist, fairerweise.
Aber da würden doch die Griechen erst recht sagen, dass man von innen desinfizieren
wahrscheinlich
muss.
Wahrscheinlich ja. Ja, ich glaube 3 oder 4 hatte ich jetzt seit Samstag bin ich hier. 3 oder 4 waren es schon. Und ansonsten genieße ich Sommer, Sonne, Sonnenschein und das ein oder andere sehr lustige Verkehrserlebnis mal wieder. Das habe ich aus Puerto Rico mal letztes Jahr mitgebracht, erinnere ich. Oder nee, Januar war das, glaube ich. Das war dieses Jahr. Da habe ich ja erzählt, ja. Erlebnistouren und das war lustig. Anfang der Woche sind wir dann nach so 15 Kilometer Richtung in die Berge rein gefahren. Es war so eine Taverne und mit Aussichtspunkt und ja, nach so 5 oder 10 Kilometern normaler Straße kam dann die eine oder andere kritische Situation, wo so Straßen, wo gerade so mit viel Fantasie ein Auto dann zwischen den Häusern durchpasst. Das ist, glaube ich, so Straßen sind für Esel gemacht oder Mofas, aber nicht für Autos. Und dann begab es sich, dass man so noch viel rumrangieren, da dann irgendwie rumgekommen ist und durchgekommen und da kam auch noch das eine oder andere Auto uns entgegen, bis dann plötzlich eine Staubwolke vor uns sich auftat in diesem Dörfchen, weil die Straße gerade frisch und live planiert wurde und es gab kein Baustellenschild, gesperrt überhaupt nicht, geschweige denn da war irgendwie ein Schild, da war gar nichts. Du bist einfach gefahren und der hat dich entspannt, hat den Asphalt planiert. Dann hat ein zweiter Bauarbeiter gewunken und hat gesagt, ja, ihr könnt jetzt durchfahren. War natürlich viel zu eng. Das war hoch, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Straße quasi frisch und live für mich zum Durchfahren einmal fertig gemacht wurde.
Aber der Asphalt ist nicht hängen, also kleben geblieben an den Reifen.
Nee, ich glaube, die sind einen Schritt weiter und haben das dann irgendwie nochmal, sind wir mit dieser Raupe da rübergefahren. Es war hochspannend, aber gut. Das sind dann die Erlebnisse hier auf der Insel, die ansonsten sehr, sehr schön ist. Bisschen Bötchen gefahren schon, ganz entspannt. Aber ich habe mich auch auf heute gefreut und auf die Anekdote von dir natürlich, weil das war jetzt natürlich keine Anekdote, das war nur Real-Life-Check.
War so eine halbe Anekdote. Ich habe auch so eine Misch-Anekdote, wo ich mich auch einfach mal noch mal ein bisschen hinterfragt habe, wie oft das in meinem Leben schon vorgekommen ist. Nämlich am Dienstagabend war ja auch Frauen-Bundesliga und da hat Union gegen Jena gespielt und Union hat 2-1 gewonnen. Und da ist etwas, sagen wir mal, Besonderes passiert, denn bei Union in der Mannschaft spielen auch 2 Zwillingsschwestern und beide Zwillingsschwestern haben in diesem Spiel getroffen. Und dass Zwillingsgeschwister in einem Bundesligaspiel treffen, ist, glaube ich, noch nicht so häufig vorgekommen. Bei den Männern fällt mir da tatsächlich auch ja nur die Bänder ein, die Bänderzwillinge, die gleichzeitig in einem Verein gespielt haben. Und dann habe ich so mal gekramt in meinem Gedächtnis, mit wie vielen Zwillingen ich entweder schon zusammengespielt habe oder gegen sie gespielt habe. Und das fand ich ganz lustig.
Weil es waren viele oder wenige, oder?
Also es sind, glaube ich, auf der Frauenseite deutlich mehr, als mir auf der Männerseite irgendwie außer den Bändern eingefallen sind. Denn es gab die Kerschowski-Zwillinge, Isabel und Monique, und die haben auch das Kunststück geschafft, mal im U19-Euro-Finale 2006 jeweils Tore zu schießen und damit die deutsche Nationalmannschaft zum Europameistertitel zu schießen, 3-0. Und dann habe ich auch gegen Tamar und Fabienne Dongus gespielt, als sie bei Hoffenheim bzw. Sindelfingen waren. Dann hatte ich auch die Banecki-Zwillinge bei Bayern München mit Nicole und Silvi. Und dann gibt es auch, die jetzt immer noch spielen, bei Frankfurt die Atschigötz-Zwillinge, die Lara und Elaida. Also es gibt so einige und ich meine sogar auch, also die Linda Dahlmann hat nämlich auch Zwillingsschwestern, die Jule und die Pauline. Die haben auch, waren zumindest im Kader bei der SGS Essen mal ein Jahr. Ich glaube, beide gleichzeitig auf dem Platz hatte ich sie nicht. Aber es zieht sich schon so durch, dass es im Frauenbereich echt viele Zwillingspärchen gibt, die so irgendwie in der Bundesliga angekommen sind.
Krass, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ich habe gar nicht aufgelöst, wer es denn bei Union Berlin ist. Katja und Dina Orschmann, die beiden haben getroffen.
Schöner Nachname, finde ich.
Darum geht es ja nicht. Es geht ja noch darum, dass es die Zwillinge sind. Und
ganz lustig, Nachnamen.
Gibt es auch einen Verein in 2020, nämlich den VfR Barbeye oder Barbein, die haben es mal geschafft, dass sie 4 Zwillingspärchen bei den Frauen in einer Mannschaft hatten in 4. der Spielzeit. Unter 4 anderem die Dallmanns, dann die Zemlin, die Schneiders und die Rickes.
Okay, das ist ja, bleibt eine Familie da, das Spiel.
Ja, da spielen gar nicht mehr so viele andere mit.
Nee, genau.
Vielleicht ist das da Voraussetzung. So wie in manchen Regionen, dass man ja irgendwie, ne, da geboren sein muss oder sonstiges.
Ja, Athletic Bilbao zum Beispiel.
Genau.
Wo nur Basken spielen.
Ja, und dabei war Bayer durften in dem Jahr anscheinend nur Zwillinge spielen.
Ja, es ist, jeder Ort hat seine eigene Regel oder Regeln.
Aber fällt dir denn bei den Männern noch irgendwer ein? Ich habe nur mal so gekramt. Also man kennt natürlich viele Brüderpärchen, die mal gespielt haben. Sagen wir mal so jetzt die Großbrüder Khedira, Kovac, weiß nicht, Eggestein, genau. Schlotterbeck, Metscher, also Dardai, Bellingham. Aber Zwillinge, außer den Benders, hat es doch keiner geschafft bis ganz oben, oder?
Da tut sich eine Lücke auf, die offenbar bei dir selbst nach kurzem Nachgucken oder so jetzt nicht gefüllt würde. Was gab es denn so 70er, 80er, Brüder, Rummeniges?
Ja, aber es sind ja auch keine Zwillinge.
Aber keine
also
Zwillinge,
Brüder
ja,
gab's
genau.
Viele.
Ich krame jetzt sozusagen erstmal durch und mir fällt kein Zwillingspärchen jetzt ad hoc ein.
Aber deswegen habe ich gedacht mal so als Anekdote, dass man halt echt viele Zwillinge in meiner Karriere, das ist so auf mich gestoßen, als ich am Dienstag das gefeiert habe, dass beide im gleichen Spiel in der Bundesliga ihre Mannschaft zum Sieg geschossen haben.
Aber jetzt auf die Überleitung bin ich gespannt.
Ja, da gibt's tatsächlich gar nicht so eine Mega-Überleitung ausnahmsweise.
Dachte
mal.
Ich mir schon.
Nur eine
Macht
kleine.
Aber nix.
Nur eine kleine.
Eine kleine.
Eine kleine. Eine kleine ist nämlich auch, weil ich jetzt mal über den Frauenbereich gesprochen habe, ich wollte gern mal über das, was am Wochenende ansteht, sprechen. Am Wochenende ist nämlich nicht nur die Männer-Bundesliga, sondern es ist die erste Hauptrunde des Frauen-DFB-Pokals. Und ich habe mich vor einem guten Monat ein bisschen amüsiert. Da ist ja sowohl die Prämienverteilung des Männer-DFB-Pokals rausgekommen, als auch des Frauen-DFB-Pokals. Und da habe ich gedacht, darüber könnte man doch mal sprechen. Denn wie viele Leute wissen, was die Antrittsprämie im DFB-Pokal bei den Frauen ist? Denn bei den Männern ist es ja immer so ein, boah, wir haben den DFB-Pokal erreicht, wir haben jetzt schon mal einen Grundstein für die nächste Saison, am besten schon so als Viert- oder Fünftligist, ne, mal schnell über 200.000 Euro in der Vereinskasse und das bringt uns richtig nach vorne. Was denkst du denn, was in der ersten Runde im Frauen-DFB-Pokal ausgeschüttet wird?
Ich weiß, dass es erhöht wurde, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß nicht, ob es zu dieser Saison ist oder danach.
Nein, es wurde sogar jetzt zu dieser Saison erhöht.
Okay.
Und die Erhöhung war sogar tatsächlich um ein Fünftel.
Also
20% Erhöhung. Also
20% mehr.
Aber es heißt
also,
nichts.
Es wird auf jeden Fall bei weitem nicht sechsstellig sein. Immer noch nicht.
Das ist nicht mal fünfstellig.
Okay, und jetzt wollte ich mich gerade rantasten und ich wollte sagen, jetzt sind wir wahrscheinlich bei 10.000 gelandet.
Ja, nee, haben wir nicht erreicht.
8,5.
Es sind tatsächlich 6.000 pro Team und das Jahr davor waren es 5.000. Da habe ich nochmal überlegt, sagen wir mal, weiß ich nicht, du musst so einen Bus chartern für eine 20-Personen-Mannschaft und musst dann eine Auswärtsfahrt machen, vielleicht noch mit Verpflegung und Co. Reichen dann 6.000 Euro?
Das wird zumindest eng, würde ich sagen. 200.000 sind es bei den Männern, ne?
Ja, 211.000 und ein paar zerquetschte.
Ja, genau. Auch das haben sie, glaube ich, auch erhöht, ne?
Ja, das haben sie auch erhöht. Fast um den gleichen Satz wie bei den Frauen. Bei den Frauen ja um 1.000 Euro, bei den Männern um 2.500 pro Runde.
Ah, okay. Das ist natürlich ein Zehntel wären 20.000, davon nochmal ein Viertel. Also das ist schon eine sehr große Diskrepanz. Wenn man jetzt auch von Vermarktung spricht und guckt, wie viel wird sozusagen eingespielt durch die Vermarktung der TV-Rechte, durch Ticketing und so weiter, finde ich es immer noch und dann rechnet man lieber darauf rum, wie viel brauche ich, um meine Kosten zu decken? Da finde ich die 6.000 wirklich doch erheblich zu wenig.
Also okay, ich muss auch noch sagen, die 6.000 sind die allererste Runde, den wird noch als Playoff-Runde degradiert, ne? Weil da noch nicht die Erstligisten und die besten Zweitligisten mit drin sind. Also die erste richtige Runde, die hat sogar tatsächlich schon 8.000 Euro, kommt am Wochenende.
Dann sind wir also zwischen 200.000 in der ersten Runde, die beim DFB-Pokal der Männer halt eine erste Runde ist, zu 8.000, also ein Zwanzigstel oder weniger. Ist halt wirklich.
Also wir müssen jetzt Mitleid haben, vor allem wahrscheinlich mit dem FC Bayern München, denn die spielen am Montagabend in Dortmund. Da ist sozusagen das Spiel der DFB-Pokalrunde. In der Roten Erde haben sie auch extra die Zuschauerkapazitäten erhöht auf 15.000. Das wird die Bayern sicher freuen, weil man ja die Zuschauereinnahmen teilt. Denn sie müssen ja von München nach Dortmund mit den 8.000 Euro kommen.
Gut, ich sag mal, dem FC Bayern tut es jetzt nicht ganz so weh wie jetzt Wanne-Eickel. Gut, die müssten nicht so weit nach Dortmund fahren, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Aber sagen wir mal, Wanne-Eickel müsste nach München-Furtmanning fahren oder sonst wohin. Oder selbst Borussia Dortmund müsste irgendwo anders hinfahren, auch wenn sie jetzt ja auf einem guten Weg sind und sich entwickeln und wir auch schon letztes Jahr Grüße an der Stelle über Rote Erde und Derby und so gesprochen haben und volle Kanne, volle Hütte, Pott-Derby, Revier-Derby. Ja, ist natürlich, ich finde es immer noch sehr wenig, selbst wenn man es in Verhältnisse setzt, was ist in der Vermarktung sozusagen drin und welche Möglichkeiten gibt es, halte ich das immer noch für eine relativ geringe Summe. Dafür, dass es ja wirklich ein sehr, sehr attraktiver Wettbewerb ist, genau wie bei den Männern. Auch wenn du jetzt so eine Playoff-Runde hast. Aber das ist, finde ich, auch interessant. Findest du das denn gut, dass es das gibt? Eine Playoff-Runde?
Habe ich lange drüber nachgedacht. Also der DFB-Pokal lebt ja auch davon, dass also zwei Dinge passieren. Entweder, dass du einfach eine Runde weiterkommst, vielleicht auch unerwartet. Und dafür ist die Playoff-Runde bei den Frauen schon gut, weil du mehr gleich, also ebenbürtigere Gegner
aber
hast.
Willst du das denn?
Und du dann vielleicht
das willst du ja
die
eigentlich
Chance
gar nicht.
Hast, eher weiterzukommen. So, auf der anderen Seite willst du halt gerne genau sowas haben, ne? Wie dass der BVB jetzt als Drittligist gegen den deutschen Doublesieger spielt, dass du die zu Gast hast und das Stadion dann voll ist. Ja, also deswegen geht irgendwie beides.
Die Diskussion bei den Männern gab es ja immer schon, also oder seit Jahren schon immer mal wieder, sollte man nicht eigentlich die Bayern und die Top 8 der Liga rausnehmen? Wenn ich mich richtig nicht erinnere, also wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich, dass das in dem einen oder anderen Land, also ich glaube zum Beispiel in Frankreich, auch so ist, dass da die Top-Teams relativ spät erst dazukommen. Vorher spielen diese ganzen Inselmannschaften noch gegeneinander und fliegen durch die ganze Welt, 20.000 Kilometer, von Guadeloupe nach La Réunion und keine Ahnung wo überall hin. Das gibt's nämlich auch noch, dann wird das so vorgeschaltet. Und dann gab es die Diskussion, wollen wir das in Deutschland nicht auch machen, bei den Männern?
Ja.
Hat man immer sich dagegen entschieden und gesagt, nö, ich will lieber das Bielefeld und Cottbus und wie alle heißen, die Erst- und Zweitligisten rauswerfen, so wie dieses Jahr.
Ja, aber man sieht ja auch, dass das System nicht nur in Deutschland irgendwie Anklang findet, sondern auch in England, dass es eigentlich cool ist, wenn man auch mal so gegen einen Viertligisten rausfliegt.
Ich finde das, ja, absolut. Also ich bin immer ein Fan des Wettbewerbs und des Charmes des Wettbewerbs, den zu bewahren, solange es geht und so gut es geht. Und jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der Summe, die sozusagen...
Ist ja nicht schlimm, da können wir ja gleich nochmal hin zurückkommen. Aber es ist halt auch jetzt in der ersten Hauptrunde so bei den Frauen, dass es gesetzte und ungesetzte Teams gibt. Das gab es vorher auch nicht. Also jetzt ist es in der Runde noch ausgeschlossen, dass dann der VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München spielt. Sondern jetzt wissen sie ganz genau, sie haben eigentlich einen unterklassigen Gegner. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das gut oder ist das nicht gut? Auf der einen Seite sind wir wieder bei den Argumenten, die Kleinen wollen gegen die Großen spielen. Auf der anderen Seite ist es halt auch cool, wenn du nochmal eine Runde weiterkommst, obwohl das Preisgeld bei den Frauen jetzt nicht unbedingt lockt.
Ja, kann man drehen und wenden, wie man will. Also du wirst immer Argumente für beides finden, aber eigentlich will ich eigentlich mich festlegen und sagen, nee, bitte lass den Wettbewerb so, wie er ist. Jetzt frage ich mich, nächste Frage an dich, ist die Diskrepanz in der Frauen-Bundesliga im Verhältnis zur Frauen-Dritten Liga so enorm groß immer noch, dass es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, diese Spiele stattfinden zu lassen. Aber ganz ehrlich, wenn ein Viertligist Illertissen oder so gegen Nürnberg gegen Zweitligisten gewinnen kann im Elfmeterschießen, dann wird das ja wohl auch ein Drittligist bei den Frauen gegen einen ambitionierten Zweit- oder einen mittelklassigen Erstligisten irgendwie schaffen können.
Also können, ja. Also in den letzten Jahren ist es deutlich mehr geworden, weil die Breite der Spitze mehr da ist. Und weil es auch Vereine gibt, die halt von unten professionell hochdrücken. Also nehmen wir jetzt mal Beispiel BVB.
Gutes Beispiel, genau.
Die haben halt jetzt wirklich ausgestattet mit Profiverträgen ihre Frauen seit dieser Saison. Und sie haben es ja auch geschafft, in der letzten Runde Gladbach rauszuschmeißen. Also Borussia Mönchengladbach, die eigentlich eine Liga höher spielen. Also sie haben sich da ja schon durchgesetzt. Und es gab es auch schon vor wirklich vielen, vielen Jahren. Da ist auch der erste FC Saarbrücken als Zweitligist mal ins Pokalfinale gekommen, was wir jetzt ja gerade mit Bielefeld dann auch mal hatten, mit einem unterklassigen Pokalfinalisten bei den Männern. Und das müsste so im Jahr 2008, 2009 oder 2009, 2010, nee, ich glaube 2008, 2009 muss gewesen sein, dass Saarbrücken da als Zweitligist im Finale war.
Saarbrücken ist ja auch ein Pokalschreck, bei den Männern ja auch. Da haben sie auch schon zweimal
Ja, da waren
sehr
dann auch
weit
noch
geschafft.
So viele Talente dabei, ne? Also unter anderem so Nadine Kessler, ne? Josephine Henning, Jennifer Marujan, also die hatten schon eine verrückte Truppe dabei. Da war nachher die, also ein paar Jahre später die halbe Nationalmannschaft.
Ich wollte gerade sagen, das klingt schon sehr nach DFB-Elite dann am Ende. Ja.
Ja, aber um das Thema nochmal abzuschließen, also weil wir ja auch immer, also ich habe mich ja manchmal über die Kommunikation aufgeregt, dass immer sehr viel während der Turniere auf den Prämien rumgeritten wird, ne, dass dann die Frauen irgendwie einen Siebtel nur von den Männern kriegen und hin und her, und habe ja dann auch schon in der Öffentlichkeit gesagt, dass ich schön finden würde, wenn man da auch andere Sachen nämlich im Alltag ins Verhältnis setzt, und dazu gehört zum Beispiel für mich auch eine DFB-Pokalprämie. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man als Sieger bei den Männern als einzelner Verein ungefähr 10,9 Millionen scheffeln kann. Was schätzt du denn, was das Siegerteam bei den Frauen, also du kannst entweder eine Prozentzahl sagen, wie viel Prozent davon, oder das, wie viel Fache die Männer bekommen, oder vielleicht auch eine absolute Summe, was bei den Frauen so rumkommt.
Das kann man sehr wahrscheinlich grob zusammenrechnen. Also 8.000 in der ersten Runde, dann wird das ja so ein bisschen natürlich je nach Runde prozentual stärker steigen, je weiter du kommst. Also auch da bist du wahrscheinlich am Ende dann doch in Summa wahrscheinlich dann sechsstellig.
Guckst mich so fragend an, soll ich dir jetzt hier helfen?
Nee, sage ich jetzt mal. Also 8.
Ja, du bist schon sechsstellig.
Sagen wir mal vielleicht, dass du am Ende vielleicht 200.000 hast.
Kommt sogar auf ein bisschen mehr, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Bist du ungefähr so bei 320.000, 324.000.
War ich jetzt gar nicht so weit weg. Viertelmillion,
die du dann
bisschen mehr
auf dem Konto haben kannst.
Ja gut, aber dann bist du beim 10, 20, 30-fachen, 30,5-fachen, ja, oder so. 31-fachen.
33-fachen. Und das ist halt ein anderes Verhältnis, als es bei den Nationalmannschaften dann rauskommt und halt immer bei den Turnieren gehypt wird.
Das ist so. Und dann eben auch, steht das denn überhaupt ansatzweise in einem Verhältnis, wie die Vermarktung sozusagen aussieht, ne? Also ich reiche das jetzt ein bisschen drauf rum. Du merkst es schon, aber diese Diskussion geht ja immer in so eine Richtung zu sagen, und natürlich muss da am Ende auch da, wo die Kohle ist, muss natürlich auch die Kohle irgendwo durchgereicht werden und anteilig verteilt. Aber was sozusagen generiert denn der Frauen-DFB-Pokal im Verhältnis vom DFB-Pokal der Frauen zum DFB-Pokal der Männer? Sind das denn tatsächlich nur ein Dreißigstel an Erlösen, die dabei rumkommen mit Ticketing und TV-Vermarktung und? Ist das einigermaßen gerechtfertigt überhaupt, dass man auf so einen nur geringen Anteil kommt?
Na, du musst ja auch die Sponsoren nehmen. Also es ist ja auch lange Zeit so gewesen, dass die Sponsoren für beide Wettbewerbe gegolten haben. Bei den Männern und bei den Frauen ist es ja jetzt erst gerade entstanden, dass der Frauen-DFB-Pokal sich ja dann auch mit selbst vermarktet. Sondern wenn ein Sponsor eingetreten ist bei den Männern, dann haben die Frauen den auch geführt. Aber ich glaube nicht, dass im Vertrag ausgeschrieben war, wie viel Prozent von der Summe rübergehen müssen in den anderen Wettbewerb.
Nicht, dass man mir jetzt falsch versteht. Also ich halte das nicht für gerechtfertigt, dass es derart wenig ist im Verhältnis. Gerade wenn wir auch über die Verhältnisse sprechen, in denen wir in der Frauen-Bundesliga mittlerweile unterwegs sind, das kann gar nicht mehr passen, aus meiner Sicht. Und dennoch muss man sich immer die Frage stellen, und vielleicht siehst du das anders, oder gewiss siehst du das wahrscheinlich als ehemalige Profifußballerin anders als ich. Ich sag, in gewisser Weise ist eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Also Gleichberechtigung kann ja nicht sein, dass die jetzt auch 10 Millionen ausschütten.
Nein, das sollen sie ja auch überhaupt nicht. Aber ich finde schon am Schluss, also rechnen wir mal jetzt diese gut 300.000, so, und dann nimmst du die Reisekosten und Co. ab davon, von den ganzen Runden, weil das ist ja die Gesamtsumme. Also das heißt, du musst vermutlich zu 2 bis 3 Spielen irgendwie reisen im Durchschnitt, je nachdem durch die ganze Republik mit Hotelübernachtung und Co. Und theoretisch möchtest du ja auch noch am Ende eine Prämie ausschütten an deine Spielerinnen. Und wenn du dann, sagen wir mal, 25 Leute im Kader hast und nicht nur 10 Euro als Prämie geben möchtest, dann summiert sich das ja auch auf. Und theoretisch kannst du schon gar keine Prämie mehr ausschütten, weil ja nichts über ist. Und genau, das finde ich auch traurig.
Und dann driftet es ab in einen Bereich, in dem es unverhältnismäßig ist, und zwar im Wortsinne, und zwar nicht mehr im Verhältnis dazu steht, ist der Profifußball der Männer im DFB-Pokal ein 30-faches wert, sondern dann geht es irgendwie darum, ist es auch nur andersweise fair, wie diese Summen zustande kommen und zu was sie dann am Ende dienen sollen. Es sollen ja eben keine Kostenerstattungssummen sein, sondern sollen ja Prämien sein, also Geld, das der Club verdient, um in Spieler investieren zu können, in Spielerinnen, in Investitionen, in Steine und Beine,
Talentförderung, Infrastruktur.
Und am Ende auch Prämien für die Spielerinnen, die daran beteiligt waren. Und wenn man dann außerhalb dieses Bereichs kommt und es um Kostendeckung geht, dann sind diese Prämien natürlich nicht mehr verhältnismäßig, nicht mehr gerechtfertigt, dann sind sie zu niedrig. Viel zu niedrig. Also Punkt.
Ja, vor allem, wenn man halt auch was entwickeln möchte. Also mittlerweile, ne, die letzten DFB-Pokalrunden, so Viertelfinale, Halbfinale, Finale, die haben ja auch jetzt in der Sky-Konferenz gute Einschaltquoten gehabt. Es ist so, dass die Stadien gut besetzt sind, dass auch DFB-Pokalfinale der Frauen ist ausverkauft. Wird ja auch live entweder ARD oder ZDF übertragen und so. Also du hast es da schon. Die Anfangsrunden sind noch mäßig, aber da ist jetzt zum Glück auch Jackpot gewesen mit BVB gegen München, dass du da hoffentlich auch eine gute Einschaltquote hast.
Ja, ist ein spannendes Thema. Also ich finde diesen DFB-Pokalwettbewerb sowieso spannend. Da haben wir schon drüber gesprochen bei den Männern, als es losging, haben gesagt, hey, was ist das für ein unfassbar cooler Wettbewerb? Wir sind große Fans dieses Wettbewerbs weiterhin. Und gerade weil er so ist, wie er ist, jetzt sortiert man bei den Frauen zu Beginn dann ein bisschen aus, indem man so eine Playoff-Runde macht. Auf der anderen Seite hat man immer noch spannende Duelle, wie das jetzt BVB gegen Bayern, was natürlich auch namhaft ist, aber auch trotzdem Underdog gegen Top-Favorit, und da muss sich auch was bewegen. Ich finde, da muss der DFB dann auch in Sponsorenverträge, im Marketing, im Bereich Medien dahin kommen, dass da ein bisschen mehr ausgeschüttet werden kann, weil sonst kommen wir wirklich in einen Bereich, wo ich sage, das ist unverhältnismäßig und das wird dann diesem Wettbewerb nicht mehr gerecht, und du sagst es, die Kurve zeigt ja auch klar nach oben, und ich glaube, da bewegt sich auch viel, und man kann es immer und immer wieder betonen. Es muss sich noch mehr bewegen und es braucht immer ja Werbeträger und Engagierte, die dafür eintreten auch.
Ja, definitiv. Aber wir können ja noch mal ein bisschen Lust machen. Es gibt auch ein paar tolle Duelle, so ein bisschen regional, Ingolstadt, Nürnberg. Es gibt den FC Magdeburg gegen den HSV. Es gibt Mainz 05 gegen Union Berlin. Also da sind schon ein paar dabei, die man auch gut verfolgen kann.
Freuen wir uns drauf. Und schönes Kontrastprogramm, oder nicht nur ergänzendes Programm zum Bundesliga-Wochenende der Männer, finde ich.
Ja, aber da können wir auch noch rüber. Also zwei Sachen wollte ich gerne noch einwerfen. Zum einen muss ich einen Shoutout machen an meinen alten Club, an Kansas City Current. Die haben nämlich jetzt sich die reguläre Meisterschaft, also das Shield Winner, gesichert in den USA. Die haben den Rekord geschafft, dass sie 5 Spiele vor Ende der Saison schon nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen sind. Mega cool. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und wir müssen auch noch das Kuriosum auflösen, was Hugo Etikete gemacht hat. Also wenn man schon eine gelbe Karte hat und dann beim Torjubel sein Trikot auszieht und es präsentiert, als ob nichts gewesen wäre, das ist schon ein starkes Stück. Ich weiß nicht, was da in seinem Kopf vorging.
Ja, weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall sehr lustig. So ein bisschen, das hat man ja in Frankfurt immer gemerkt, so ein komischer Kauz, so in gewisser Weise war er immer ein Schlitzohr, so in verschiedenen Wegen und Weisen. Auch als er aus Paris kam, hat man ja auch gemerkt, an was es ihm gemangelt hat, und ist in Frankfurt auch durchaus gewachsen an seinen Aufgaben und verdient auch nach Liverpool gewechselt, aber dann merkst du eben, da fehlte dann irgendwas. Eine Synapse kurz ausgesetzt oder so. Und an dieser Stelle auch Glückwunsch Dominic Kohr zur 100. gelben Karte.
Ja, 101. schon, also 101. Hat ja gleich gelb-rot gekriegt.
Ja gut, dann weiß ich nicht, wie das zählt, ehrlich gesagt. Also wie diese Rechnung dann funktioniert. Es kann sein, dass die erste Gelbe dann sogar wieder zurückgenommen wird, weil das dann gelb-rot ist. Also es ist ja sozusagen auch, gilt ja nicht als eine von 5 gelben Karten beispielsweise.
Ja, das stimmt auch.
Also, aber sagen wir mal trotzdem Glückwunsch dazu.
Er hat auf jeden Fall das Jubiläum erreicht, ja.
Und dann wollte ich noch eine Sache loswerden, bevor wir zu unserer letzten Kategorie wie immer kommen, was sich auch anschließt an gelbe Karten oder Unsportlichkeiten. Union Berlin, damit sind wir reingekommen, mit deiner Anekdote gehen wir jetzt raus. Steffen Baumgart hat ja beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt nach einem, ja, wie auch immer, gerechtfertigten oder nicht gerechtfertigten Elfmeter, der dann am Ende ja nur noch zum 3-4 geführt hat und keine Folge hatte für Union, weil sie dann trotzdem den Auswärtssieg in Frankfurt eingefahren haben, aber hat da ja ein bisschen unglücklich, sagen wir, seinen Mittelfinger in die Kamera
präsentiert
oder von der Kamera einfangen lassen. Ja. Ich habe da am Abend einen Tweet oder am späten Nachmittag einen Tweet abgesetzt, als ich das Spiel geguckt habe, habe ein Foto gemacht und habe geschrieben, ob das nicht mal ein Spiel Sperre nach sich ziehen muss. Irgendwann sind da auch mal die Grenzen überschritten, wem auch immer der Mittelfinger da gegolten haben mag. Dann ist er am Ende mit Rot runtergeflogen, fairerweise, und ist jetzt gesperrt, aber für diese Aktion. Und ja, der Tweet ging relativ steil, hat glaube ich irgendwie 150.000 oder 200.000 Aufrufe gehabt. Und die Diskussion war dann eben, genau das, also wie weit ist das noch sportsmanlike oder nicht mehr? Die Debatte machen wir jetzt nicht mehr auf, aber vielleicht können wir das ja irgendwann mal diskutieren, wie sehr Trainer dann Vorbilder sein müssen, wie sehr solche Aktionen, die keinen direkten Adressaten hatten, denn überhaupt straffällig sind.
Zumindest er sagt, dass es keinen direkten Adressaten hatte. Das ist ja auch immer wieder die Frage.
Er hat ja auch kurz auch gesagt, es war kein Stinkefinger, kein Mittelfinger. Egal, aber das fand ich noch eine lustige.
Kann man eine eigene Folge drüber machen über sowas, ja, definitiv. Ja,
absolut. Es ist mir noch aufgefallen und wie gesagt, dieser Tweet zeigte mir, dass es offenbar großes Erregungspotenzial gibt in der Erregungsökonomie Social Media. Hat das auf jeden Fall hohe Wellen geschlagen.
Ja, verständlich. So, Hot Takes. Boniface hat zwar ein paar Minuten gekriegt, aber nicht getroffen. Von daher, ja, es ist...
Kein Punkt für dich.
Und bei dir hat der HSV auch gedacht, er gewinnt mal gegen Heidenheim. Also hat Heidenheim keinen Punkt gehabt.
Ja, ich hatte ja gesagt, HSV, Heidenheim und Gladbach kommen alle mit mindestens einem Punkt mehr raus. Gladbach hat das Unentschieden geschafft, aber Glückwunsch HSV, erster Bundesligasieg seit 2018 und damit auch und das erste Tor, das dann nochmal gezählt hat. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ja, und genau, dem HSV hatte ich ja auch gegen die Bayern schon nur zwei Gegentore eigentlich. Hat zugetraut, dass es bei zwei bleibt, da wurden es ja deutlich mehr. Das war dann auch kein Punkt. Und wir haben jetzt auch rausgefunden, der einzige Punkt bisher kam durch die deutsche Nationalmannschaft für mich zustande, indem sie gegen die Slowakei...
Das habe ich einfach aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil ich das so unangenehm fand, dass sie da, naja, auswärts...
Weniger als 6 Punkte, hatte ich gesagt. Und die Slowakei hat sie dann ja direkt mich quasi, ne, eben nicht mich lügen gestraft, sondern genau das Gegenteil. Hat mich
bestätigt.
Mich bestätigt, genau. Ja, und ich starte mit meinem Hottake, wenn ich darf.
Unbedingt.
Gehe nach Baden-Württemberg, gehe zum Duell SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim. 9 der letzten 10 Duelle hat Freiburg gewonnen oder nicht verloren. Nur ein einziges Spiel hat Hoffenheim gewonnen in der Hinrunde 2021, 2022. Und es sind sehr oft 4 oder 5 oder gar 7 Tore gefallen. Das waren torreiche Spiele mit meistens besserem Ausgang für Freiburg. Ich sage, diesem Wochenende wird Freiburg gegen Hoffenheim nicht unentschieden ausgehen, sondern die TSG gewinnt und zwar mit allerhöchstens 2 Toren, die in dem Spiel fallen.
Mhm. Ja, schön detaillierter Tipp, da hast du dich aber in die Statistik eingelesen.
Ja, das habe ich zufällig gesehen. Also Freiburg, wie gesagt, nur 1 der letzten 10 Spiele verloren und Hoffenheim eben nur einmal siegreich und ich sage, Hoffenheim gewinnt und braucht dafür oder in dem Spiel fallen, die sonst torreichen, sind die Duelle nur 2 Tore höchstens.
Schön. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal so ein Beispiel an dir mit einer Kombi-Wette und ich gehe ein bisschen in die Nordclubs. Nicht alle Nordclubs, weil, ja, Bremen und München weiß ich nicht, aber ich nehme mal den VfL Wolfsburg, den FC St. Pauli und auch den HSV und sage, alle drei werden an diesem Spieltag punkten.
Okay, das ist St. Pauli gegen Leverkusen, Hamburg in Berlin
und Wolfsburg zu Hause gegen Leipzig.
Das ist okay, also keiner verliert. Sehr gut. Nehmen wir so. In diesem Sinne, Kalispera, wie der Grieche sagt, oder Galispera, glaube ich.
Wahrscheinlich je nachdem, auf welcher Insel man ist.
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, man spricht es Galispera aus. Heißt so viel wie guten Abend. In diesem Sinne lege ich mich jetzt wieder in den Pool und du kümmerst dich, glaube ich, um ein bisschen Krankenstand zu Hause.
Ja, ein paar kranke Kinder zu Hause, wie das immer so ist. Das gehört dazu, wenn man welche hat.
Ist so. Und noch sind es ja nur 3. Mal gucken.
Genau.
Wie lange es noch dauert.
Richtig. Also, dann dir noch einen schönen Urlaub. Euch allen ein fußballreiches Wochenende. Dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.